Deutschlandfunk Kultur. Plus eins.
Ich bin Gesa Ufer und Sie hören unsere Plus eins Geschichte der Woche. Heute recherchiert und erzählt von meinem Kollegen Paul Hildebrand. Hallo, grüß dich.
Hi, Gesa.
Paul, wir hatten ja bisher noch nicht das Vergnügen, aber du gehörst im Grunde doch schon fest zur Plus-1-Familie. Du recherchierst regelmäßig Geschichten für uns. Zuletzt war das die Geschichte von Heike Baas, die bei der Weltmeisterschaft 1990 in der ersten und letzten Frauenfußballnationalmannschaft der DDR gespielt hat. Diesmal hast du eine Liebesgeschichte mitgebracht, und zwar eine mit, ja, man muss es wirklich sagen, sehr, sehr tragischem Ausgang. Worum geht es in deiner Geschichte?
Genau, in dieser sehr ungewöhnlichen Liebesgeschichte geht es um einen Todesfall. Am 20. Dezember, ungefähr vor einem Jahr, wurde die Leiche von einem Mann aus dem Landwehrkanal in Berlin-Kreuzberg gezogen. Den haben Spaziergänger gefunden und die haben dann die Polizei gerufen. Und die hat festgestellt, dieser Mann lag schon einen ganzen Monat im Wasser. Und niemand konnte sich so richtig erklären, wie er dahin gelangt ist. Er hatte kein Handy bei sich, kein Geld, keine Papiere. Der Kanal ist an der Stelle auch sehr flach, also vielleicht ungefähr einen Meter tief. Das Ufer fällt super flach ab, das heißt, man muss total weit reinlaufen eigentlich, damit es ein bisschen tiefer wird. Also zusammengefasst, es ist eigentlich sehr schwer, einfach so da zu ertrinken. Also in jeder Hinsicht ein rätselhafter Todesfall.
Dieser Fall, der ging, meine ich, auch so ein bisschen rum. Also ich erinnere mich so ganz dunkel, dass da Aushänge in Kreuzberg auch waren, wo nach Zeugen gesucht wurden. Aber wie hast du eigentlich von dieser Geschichte damals erfahren?
Also ich wohne hier ganz in der Nähe von dieser Fundstelle in Kreuzberg, so um die Ecke beim Görlitzer Park. Den kennt man vielleicht auch aus den Medien. Und dort wurden nämlich diese Zettel aufgehangen, wo nach Zeugen für den Vorfall gesucht wurden. Ganz kurz für alle Leute, die nicht aus Berlin kommen und die das vielleicht nicht wissen. Der Görlitzer Park ist bekannt, vor allen Dingen in den Medien, darüber, dass hier viel mit Drogen gedealt werden. Und die allermeisten dieser Dealer sind vermutlich geflüchtete Menschen aus Westafrika, die oft keine Papiere haben. Das ist ein großes Politikum. Es gibt dann die einen, die sagen, ja, die Stadt, die geht nicht hart genug vor gegen die Dealer. Und die anderen finden, die Polizei würde in den Parks rassistische Kontrollen durchführen, also explizit alle schwarzen Menschen kontrollieren. Und das ist sozusagen der Rahmen, in dem diese Geschichte spielt und die mich dann auch angezogen hat. In den sozialen Netzwerken ging dieses Foto rum und es gab schnell das Gerücht, der ist vielleicht auch Opfer von einem Polizeiübergriff geworden. Der Mann auf dem Foto ist schwarz. Und das war so ein bisschen mein Anfangsinteresse. So ein bisschen, ich wollte herausfinden, okay, was ist das eigentlich für ein ungeklärter Todesfall und kann das wirklich sein, dass der da sozusagen Opfer von einem Übergriff wurde.
Und wie bist du dann vorgegangen? Also das war doch wahrscheinlich nicht ganz einfach, da überhaupt sozusagen erstmal so einen Hebel, so einen Fuß in diese Geschichte reinzukriegen. Also bist du dann zu diesen Jungs in den Görlitzer Park, hast gefragt, kennt ihr den Mann oder was waren so deine ersten Kontaktpersonen?
Also diesen Zetteln, die da aushingen und die nach Zeugen gesucht wurde, da stand auch eine Nummer drauf. Und da habe ich angerufen, das waren so Kreuzberger Aktivisten, die sich sozusagen für diesen Fall eingesetzt haben. Und die haben mich dann an die Familie des Verstorbenen vermittelt. Und über die bin ich wiederum an eine junge Frau namens Lea gekommen. Und die hat das Foto gemacht, das ich dir heute mitgebracht habe. Schau es dir bitte mal einmal an und vielleicht kannst du ja erzählen, was du da siehst.
Ja, das ist ein ziemlich hübscher, großgewachsener Schwarzer mit so einer schwarzen, so einem Barett, so einer französischen Mütze auf dem Kopf, Jeansjacke, der breitet die Arme aus, guckt so ein bisschen, was kostet die Welt, würde ich sagen, Beine verschränkt, trägt Chucks, ist ein cooler Bursche, der so auch, würde ich sagen, in einem Club rumlaufen könnte. Man sieht ihn in einer Überführung, S-Bahn, U-Bahn, irgendwie so. Also auf jeden Fall städtischer Kontext. Ein Typ, wo ich denken würde, einer, der sich wohlfühlt in seiner Haut.
Genauso ging es mir auch, als ich das Foto gesehen habe. Das Foto hat eben Lea gemacht. Sie war die Freundin dieses verstorbenen Mannes und die hat ihn geliebt. Und dieses Foto ist für mich irgendwie auch so ein bisschen so ein Foto, ein romantisches Foto. Und Lea, das ist jetzt ein bisschen interessant, die ist 25 Jahre alt und stammt aus Belgien. Und dieses Foto hat sie später an die Fundstelle gehängt. Und der Name des Verstorbenen war übrigens Pape Samba Diop. Unter dieses Foto hat Lea geschrieben, "We miss you and we love you." Und dann habe ich gemerkt, okay, in dieser Recherche geht es vielleicht gar nicht nur darum, wie dieser Mann zu Tode gekommen ist, sondern ich habe dann plötzlich mich dafür interessiert, was war das für eine Liebesgeschichte zwischen dieser 25-jährigen Frau aus Belgien, die dieses Foto gemacht hat, und diesem Mann, der dort in einem Kanal gestorben ist, im Görlitzer Park. Und ich wollte dann mehr über die Geschichte des Fotos herausfinden. Und genau diese Geschichte möchte ich heute erzählen. Die hat mich total berührt. Es ist, wie ich am Anfang gesagt habe, eine total unwahrscheinliche Liebesgeschichte zwischen zwei Menschen, die sehr, sehr unterschiedlich sind und ganz unterschiedliche Leben geführt haben und irgendwie an einem ganz kurzen Moment ihres Lebens zusammengefunden haben, bevor Papi gestorben ist. Diese Geschichte begann im Corona-Sommer 2020 und endete vor einem Jahr im November mit seinem Tod.
When he disappeared, I don't know who told me that he left his bike.
Nachdem er verschwunden war, sagte mir jemand, dass sein Fahrrad immer noch dort steht. Ich bin hin, aber das Rad war nur an sich selbst abgeschlossen und nicht an einen Zaun oder so. Er mochte sein Fahrrad sehr. Er hätte es niemals einfach so da stehen gelassen. Ich weiß nicht. Irgendetwas musste da passiert sein.
Lea, die Hinterbliebene, die Freundin des tot aufgefundenen Pape Diop. Du hast also Lea getroffen. Wie ist die eigentlich ursprünglich mal nach Berlin gekommen?
Sie hat mir erzählt, dass sie eigentlich Tontechnik mal studiert hat in Brüssel, aus einem kleinen Dorf in Belgien stammt. Und heute ist sie 26 Jahre alt, damals war sie noch 25. Nach ihrem Bachelorabschluss hat sie dann gedacht, boah, ich will irgendwie eine Auszeit haben, ich brauche irgendwie ein bisschen Zeit, ich will das Leben entdecken. Und ihre ältere Schwester hat in Berlin gewohnt und Lea wollte irgendwie schon immer in diese Stadt, viel von der gehört, von den Partys, von der Musik, vom Leben hier. Und im Februar 2020 zieht sie deshalb von Brüssel nach Berlin. Und ihr Plan ist vor allen Dingen erstmal feiern, neue Leute kennenlernen und frei sein.
When I arrived, I got a job in an apartment pretty fast.
Ich habe schnell einen Job gefunden und obwohl es damals gerade mit Corona losging, ich habe es sehr genossen, in dieser Stadt zu sein.
I still enjoy the city very much.
Im März geht der erste Lockdown los. Alles wird zugemacht. Man muss sich das so vorstellen, Lea ist Mitte 20, kommt aus Belgien nach Berlin, um Freiheit zu haben und ausbrechen zu können und plötzlich Vollbremsung. Es gibt keine Jobs mehr in den Cafés, es gibt keine offenen Clubs zum Feiern, keine Bars, um neue Freunde zu finden. Auf jeden Fall hat sie sich das sehr anders vorgestellt. Aber dann im Frühsommer werden in der Hasenheide, das ist ein sehr großer Park in Berlin-Neukölln, große illegale Raves veranstaltet. Das war ja auch damals in den Medien, vielleicht erinnert man sich. Und dann kommen Mitte Juli ihre Freunde aus Belgien zu Besuch und die ganze Clique zieht an einem Freitagabend los, um in der Hasenheide feiern zu gehen, zu tanzen. Und in der Nacht freunden sich die Belgier mit einer Gruppe Afrikaner an. Und das ist dann die erste Begegnung zwischen Lea und Pape.
We spend the night there and yeah, dancing, and I didn't meet him during the night.
Wir haben die ganze Nacht dort verbracht, getanzt. Er hat zu mir rübergeguckt, aber ich habe ihn erstmal gar nicht richtig wahrgenommen. Aber dann sind meine Freunde mit ihm ins Gespräch gekommen und am Morgen nach der Party sind wir als große Gruppe zusammengeblieben. Wir haben angefangen, uns zu unterhalten und er meinte, ich mag dich und wenn du Interesse hast, sag Bescheid. Wenn nicht, auch kein Problem. Er war überhaupt nicht aufdringlich oder so. Und am Ende hat er mich überzeugt. Und dann haben wir angefangen, uns zu treffen.
Yeah, at the end I got convinced and yeah, that's how we started seeing each other and yeah.
Lustig, dass sich in der Zeit überhaupt Leute so kennengelernt haben. Also ich habe das wirklich so wahrgenommen, als hätten wir da irgendwie alle brav nur im Zimmerchen gesessen. Aber nochmal ganz kurz, also das war ja schon eine Zeit, wo eigentlich alle so ein bisschen auch vorsichtiger waren im Umgang und so. Was hat Sie denn an diesem jungen Mann so fasziniert, so interessiert, dass Sie sich auch wirklich in dieser ja irgendwie doppelt schwierigen Zeit so darauf eingelassen hat, ihn zu treffen?
Also Lea hat mir erzählt, dass dieser Papi ein richtiger Optimist gewesen sei, immer gut gelaunt, immer positiv nach vorne schauend, so schlechte Sachen irgendwie wegwischend. Sie hat mir auch Videos gezeigt, auf denen sieht man, wie er für sie kocht, man hört die beiden lachen. So genau das Gegenteil von dieser sehr grauen Corona-Zeit.
I just remember him to be a very positive and funny person.
Er war ein sehr positiver und lustiger Mensch. Er hat immer gelacht. Und er war sehr aufmerksam und fürsorglich. Er hat zum Beispiel gekocht und die Wohnung geputzt, bevor ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin. Ich mochte es, dass er im Kopf noch so jung war, so frei und unabhängig.
Genau, aber an der Stelle muss man natürlich auch sagen, das ist eine total ungleiche Beziehung. Also zum einen ist Pape mehr als 20 Jahre älter als Lea. Er ist zum Zeitpunkt 47 und sie ist 25. Und dann kommt hinzu, und das erfährt Lea dann erst, Pape hat gar keine gültigen Papiere. Er stammt aus dem Senegal und ist illegal in Deutschland. Und unter der Oberfläche des gut gelaunten Papes bricht immer wieder mal so eine düstere Seite hervor. So ein wütender Pape, ein dickköpfiger Pape.
Er war wirklich ein netter Kerl, aber wenn er trank, wurde er unangenehm. Er war einer von diesen Menschen, die dickköpfig werden, wenn sie trinken und die dann anfangen, sich zu streiten.
Und mein Eindruck dann war an dem Punkt, dass hinter diesen Ausbrüchen mehr steckt als nur ein schwieriger Charakter. Der Alkohol ist nicht das eigentliche Problem. Denn was Lea zu dem Zeitpunkt erst nach und nach erfährt, Pape, der trägt eine ziemlich heftige Geschichte mit sich rum.
Wie viel weiß eigentlich die Lea über Pape und seine Vorgeschichte?
Am Anfang weiß sie eigentlich noch ganz wenig über ihn. Da ist erstmal dieser Typ, der sieht gut aus, wie du gesagt hast, und alles ist ganz leicht. Aber so nach ein paar Wochen lernt sie auch Papes Brüder kennen und von denen hört sie dann mehr über die Geschichte. Die beiden sind beide etwas jünger als Pape und leben beide ebenfalls in Berlin. Und ich habe dann nach meinem Gespräch mit Lea mich mit Mustafa getroffen. Das ist der ältere von den beiden Brüdern und der wohnt auch bei mir um die Ecke. Und von ihm will ich dann mehr über Papis Geschichte erfahren. Wir sind gemeinsam am Kanal spazieren gegangen. Mustafa ist seit 2016 in Berlin und stammt genau wie Papi eben auch aus dem Senegal, aus Dakar. Aber im Gegensatz zu seinem Bruder hat er gültige Papiere. Er hat einen Job, er hat eine kleine Familie und ist total gesettelt.
Meine Mutter hatte ihm geholfen, ein Visum so für ihn. Weil der wollte sein Leben, seine Zukunft schaffen, arbeiten, meine Mutter helfen. Weil meine Mutter ist getrennt mit meinem Vater seit 1992. Zwei Jahre später ist mein Bruder geflogen. Hilfe von meiner Mutter bekommen. Meine Mutter musste die Miete zahlen. Das war teurer. Und der Papa hat das bezahlt, über 20 Jahre, hat ihm geholfen. Das war der Grund, warum ist er nach Europa gegangen. Um sein Leben zu schaffen, weiter ein besseres Leben zu finden, auf jeden Fall.
Was Mustafa mir da erzählt, ist, dass Pape seit fast 30 Jahren in Europa lebt, mit einer kurzen Unterbrechung. Zuerst in Italien, dann in der Schweiz und am Ende in Deutschland. Er war der älteste von vier Geschwistern und, das hat Mustafa gerade gesagt, er wurde nach Europa geschickt, um Geld zu verdienen und seine Mutter zu unterstützen. Und Mitte der 90er Jahre, das muss man wissen, hatte Italien sehr, sehr viele Gastarbeiter aus Westafrika angeworben, die vor allen Dingen auf den Baustellen geschuftet haben. Der Mustafa und sein Bruder haben mir dann Fotos von damals gezeigt und das eine, das wurde vermutlich so 96 aufgenommen, da sieht man den Papi mit seinen Freunden auf der Treppe sitzen, die haben Anzüge an, tragen so goldene Uhren und lachen in die Kamera und es wirkt so, als wäre alles total einfach und die wirken sehr, sehr fröhlich. Und das war eben aus dieser Anfangszeit in Italien, als alles noch so offen schien und Papi wahrscheinlich auch das Gefühl hatte, okay, hier in Europa, da kann er irgendwie was erreichen, da kann er was reißen. Zu dem Zeitpunkt hatte er eine kleine Tochter im Senegal und eine Frau, mit der er verheiratet war. Und denen hat er sozusagen immer Geld geschickt. Und das wurde mit den Jahren aber immer schwieriger. Es gab immer weniger Jobs. Italien hatte die Einwanderungsgesetze verschärft. Dann ist Papi in die Schweiz gegangen und dann wurden seine Papiere nicht verlängert und er musste sich entscheiden, entweder er geht endgültig zurück in den Senegal oder er bleibt illegal in der Schweiz. Und er hat sich dann für die Schweiz entschieden und die Illegalität. Das war ungefähr 2011, also vor 10 Jahren. Bis zum Jahr 2017 hat er in Genf gelebt. Er hat dort noch einen weiteren Sohn bekommen mit einer anderen Frau, die aus Kamerun stammt, aber einen Schweizer Aufenthaltstitel auf jeden Fall hat. Und dann ist er, aus welchen Gründen auch immer, das weiß ich nicht genau, aus der Schweiz weggegangen und nach Berlin gezogen. Eine Vermutung ist, dass die Schweizer Polizei ihn vielleicht im Visier hatte, um ihn abzuschieben. Eine andere ist vielleicht, oder vielleicht gehört es auch zusammen, dass seine beiden Brüder eben zu dem Zeitpunkt bereits in Berlin gelebt haben und der hat sie hier getroffen.
Ja, das war ein Schock. Mein Bruder hat ihn geholt und bei ihm gebracht. Sie haben zusammen dort geschlafen. Der nächste Tag, wir haben uns, mein Feierabend, die haben uns getroffen am Alexanderplatz. Das war unglaublich. Jeder hat irgendwas gefühlt. Ich habe mich immer gefragt, aber vielleicht irgendwas würde passieren hier. Das kann nicht so schön bleiben.
Also er hat sich wahnsinnig gefreut, aber was hat denn der Pape da offenbar, was hat er sich denn vorgestellt, wie er hier in Deutschland leben will, wovon er über die Runden kommen will? Also hatte der eine Idee, was er hier machen will? Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, so eine richtige Perspektive gab es doch damals eigentlich nicht für ihn, oder?
Nee, eigentlich gab es überhaupt keine Perspektive. Also ein illegaler Mensch in Deutschland hat es ja einfach extrem schwer, irgendwie über die Runden zu kommen. Und Papi war von Anfang an total verloren in dieser großen Stadt, keine eigene Wohnung gefunden, hat dann mal hier, mal dort gelebt, hatte mal temporär ein Zimmer zur Zwischenmiete. Und als er 2020, also letztes Jahr, Lea kennengelernt hat, da hatte er sogar für ein paar Monate gar keine Bleibe mehr. Er schlief dann auf dem Sofa von Freunden, dann mal bei seinen Brüdern und immer wieder auch auf der Straße. Er ist wie so ein Nomade durch die Stadt gezogen. Und alles, was er besaß, das hat mir Lea erzählt, das trug Papi in seinem kleinen Rucksack mit sich. Und was Lea dann relativ schnell auch erfährt, ist, der Papi, der verdient sein Geld eigentlich, seit er in Berlin ist, mit Drogendealen.
Er hat seine Drogen in einer kleinen grünen Tasche immer bei sich gehabt. Er hat Kokain verkauft, Ecstasy, etwas von allem, aber nichts Hartes. Und das ist das Ding. Die Drogen waren nicht mehr bei ihm. Ich glaube, die Drogen sind vielleicht auch eine Erklärung dafür, was passiert ist.
Das ist ja auch hübsch gesagt. Kokain, aber nichts Hartes. Ehrlich gesagt, das finde ich von der Lea so ein bisschen so, als hätte die das auch nicht weiter geschockt. Also hat die das nicht ein bisschen abgeschreckt?
Also ich glaube, für Lea waren Drogen irgendwie Teil des Berliner Lebens. Die Leute, wenn man hier feiern geht, dann sieht man, dass die Leute nehmen Drogen. Wenn sie feiern gehen, die kaufen die halt vorher auf der Straße oder in den Parks. Für sie war das so ein bisschen sozusagen normal, wenn Leute Drogen konsumieren, dass andere Leute die verkaufen, kann man drüber denken, was man möchte. Und Lea hat mir auch erzählt, dass Papi das sozusagen nicht im großen Stil gemacht habe. Der wäre eher so ein kleiner Fisch, der eben an Touristen verkauft hat, die feiern gehen wollten. Also sie hat dann zu mir gesagt, sie hätte das zunächst auch erstmal irgendwie ausgeblendet.
Yeah, I didn't really realize that by the time. I think he must have been pretty stressful to live that way, but he never showed it. He was a pretty strong person, I think. Yeah, always laughing, always in a good mood, except when we had those kind of fights. Yeah.
What were you fighting about? Like.
Yeah, mostly alcohol. Mostly like, every fight I can remember was because he had drunk and he was doing something stupid. Yeah.
But you decided not to leave him. I mean, you.
Mhm. Yeah.
Were you in love with him?
Yeah, I think so. I think it's the reason why I always went back to him. Yeah, because I. Yeah.
Tja, offenbar hat sie trotz aller Probleme irgendwie bei ihm bleiben wollen.
Genau, für sie war vor allen Dingen das Problem sozusagen, oder das große Thema war, wenn er betrunken war. So, das hat sie immer wieder betont. Dann hat er angefangen, sich um Kleinigkeiten zu streiten, ist plötzlich verschwunden, hat sich tagelang nicht gemeldet, abgetaucht, stand wieder vor der Tür, wollte von vorne anfangen. Mit dem Thema Alkohol, das hat Lea mir so erzählt, wäre die Beziehung ein totales Auf und Ab gewesen. Also eben mit diesen heftigen Streits, aber dann auch wieder mit total schönen Momenten, so richtig tollen, wunderbaren Momenten, die sie erlebt haben. So eine richtige Achterbahnfahrt eigentlich. Auf und ab und auf und ab. Und dann im Herbst 2020, da endete das alles ganz abrupt.
Was genau ist passiert?
Also wir sind jetzt am 20. November 2020. Die Partys in den Parks sind vorbei. Das Sommer- und Freiheitsgefühl ist auch irgendwie verschwunden. Berlin ist mal wieder im Lockdown. Alles ist zu. Und Pape und Lea sind seit einigen Monaten Paar. Lea versucht, in einer fremden Stadt anzukommen. Pape, der hält sich irgendwie auch nur mit Mühe über Wasser. Die streiten sich immer wieder mal. Dann vertragen sie sich. Und so ist es auch an diesem Tag. In der Nacht zuvor haben die sich nach einem richtig heftigen Streit wieder versöhnt. Die waren in einem Hostel am Hermannplatz in Neukölln. Da lebt Pape zu der Zeit. Und die verbringen die Nacht zusammen. Und am nächsten Mittag, nach einer anscheinend, so hat Lea mir das beschrieben, sehr wunderbaren Nacht, steigt Pape auf sein Fahrrad und fährt in den Görlitzer Park, um dort Freunde zu treffen. Und Lea bleibt zurück im Hostel.
Yeah, we spend the night together. We drank, we talked a lot and basically we made peace.
Wir haben die Nacht zusammen verbracht, getrunken, geredet und uns wieder vertragen. Ich würde sagen, dass das eine richtig gute Nacht war. Wir waren beide sehr glücklich. Am nächsten Mittag ist er raus, um Freunde zu treffen. Eigentlich sollte ich mit, aber ich wollte nicht. Das war so um 2 und um 4:30 habe ich versucht, ihn anzurufen und ihm geschrieben, aber keine Rückmeldung. Ich dachte mir, na gut, er macht eben sein Ding. Um 7:30 hat dann jemand abgenommen. Ich habe Geräusche gehört und ihn gerufen. Papi, Papi! Aber es kam keine Antwort.
Also es geht jemand ans Telefon, aber als Lea nach Papi fragt, da antwortet niemand. Es ist jetzt schon spät abends, an genau diesem 20. November, und Lea glaubt, okay, vielleicht hat ihn die Polizei erwischt, eingesperrt. Das ist ihm schon ein paar Mal passiert in den letzten Monaten. Der wurde dann immer ein paar Tage festgehalten und dann wieder freigelassen. Also schläft sie ein. Und als sie am nächsten Morgen wieder aufwacht und erneut versucht, Papi zu erreichen, da ist sein Handy auf einmal aus. Und dann versucht sie herauszufinden, was mit ihm passiert ist.
So I sent a letter to every
prison. Ich habe dann Briefe an jedes Gefängnis in Berlin geschrieben. Dann bin ich über Weihnachten nach Hause gefahren. Und als ich zurück nach Berlin kam, lagen alle Briefe in meinem Briefkasten. Und 2 Tage später habe ich erfahren, dass er im Kanal gefunden wurde. Die Briefe waren alle an den Absender zurückgegangen.
And like maybe 2 days after that I learned that he was found in the canal.
Am 20. Dezember, also genau einen Monat nachdem Pape verschwunden ist, entdecken Fußgänger die Leiche im Landwehrkanal. Die Polizei, die gerufen wird, zieht den Körper aus dem Wasser und versucht den Toten zu identifizieren. Und es dauert mehr als eine Woche, bis Papis Brüder schließlich von dem Tod erfahren.
I got a call from his brother.
Sein Bruder hat mich angerufen. Das war in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar. Ich wollte es nicht glauben. Ich dachte die ganze Zeit, das ist ein Witz. Morgen stehen sie vor meiner Tür und sagen es mir. Und ich habe mich schuldig gefühlt. Alleine die Idee, dass er einen Monat im Wasser lag, ohne dass ihn irgendjemand gesucht hat.
Das tut einem wirklich wahnsinnig leid. Das kann man sich genau vorstellen, was die Lea in dieser Situation denkt. Was hat man denn inzwischen rausgefunden? Wie ist denn das passiert? Also gibt es da irgendwie klare Erkenntnisse? Was denkt Lea, was da passiert sein mag?
Also das Irritierende ist, und ich glaube vor allem auch für die Angehörigen, für Lea, für die Brüder, die Polizei hat die Ermittlungen nach nicht mal 2 Wochen einfach eingestellt. Also die haben gesagt, okay, es gibt keine Verletzungen am Körper des Toten. Die haben den sozusagen untersucht und haben dann gesagt, okay, dann scheint es irgendwie auch keine Gewalttat gewesen zu sein. Und die einzige Zeugin, die sie befragen, die ist Lea, niemand sonst. Und die meldet sich auch selbst dort, also geht dorthin und will befragt werden. Die Staatsanwaltschaft, die zuständig ist, die schließt dann nach wenigen Wochen die Akte. Die wäre sozusagen eigentlich dafür zuständig zu sagen, okay, wir wollen es nochmal untersuchen. Aber sie macht das mit dem Verweis, dass in seinem Blut Alkohol festgestellt worden ist. Und sie sagen, okay, da war wahrscheinlich betrunken. Es gibt irgendwie keine Hinweise darauf, dass es zu Gewalt gekommen ist. Er ist also vermutlich betrunken in den Kanal. Und genau, ist dann dort gestorben.
Und was sagen Lea und die Brüder von Pape? Was ist deren Theorie?
Also die wollen, können es nicht glauben, dass er betrunken dort in den Kanal gefallen ist. Man muss dazu sagen, an dieser Stelle oder in diesem Bereich von dem Kanal ist seit Jahren niemand mehr ertrunken, obwohl dort sehr viele betrunkene Menschen rumlaufen. Da gibt es viele Clubs und so. Und die Stelle, wo er gefunden wurde, da ist der Kanal halt super flach, also wirklich vielleicht einen Meter tief. Das ist ein Seitenarm vom Landwehrkanal, der Ludgraben. Und der geht auch total flach rein. Also zusammengefasst, wahrscheinlich ist es nicht, dass da ein Mensch einfach ertrinkt. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum Lea das Gefühl hat, die Polizei interessiert sich nicht so richtig für die Hintergründe von diesem Tod. Und das ist das, was Lea und die Brüder in der Zeit dann auch umtreibt, diese vielen ungeklärten Fragen, die auftauchen. Also warum hat der Tote eigentlich kein Handy mehr bei sich, obwohl Lea vorher noch mit ihm telefoniert hat? Wo ist das ganze Geld hin, was er besessen hat? Wo sind die Papiere? Er hat ja auch immer seinen sozusagen viele Sachen bei sich gehabt, weil er eben kein Obdach gehabt hat. Warum wurden keine anderen Zeugen vernommen? Warum hat man nicht nach Augenzeugen gesucht, nach irgendjemandem, der vielleicht in der Nacht dort gewesen ist? Und genau diese ganzen Fragen haben Lea auf jeden Fall noch umgetrieben, als ich sie dann einige Monate später zu unserem Gespräch getroffen habe. Die war noch total aufgewühlt. Und was sie mir auch gesagt hat, ist, dass die Bauchtasche mit den Drogen, die Papi immer bei sich gehabt hat, die war nicht mehr auffindbar.
Ich weiß, dass er sie immer in seiner Hose mit sich trug. Und wenn er sie nicht dabei hatte, muss sie ihm jemand gestohlen haben. Und wenn irgendwas mit der Polizei war oder Leute, die ihn kannten, gesehen haben, dass er betrunken war und die Gelegenheit genutzt haben, um ihn auszurauben. Ich weiß es nicht.
Es gibt also keinen richtigen Abschluss. Paul, wie gehst du aus dieser Geschichte raus? Wie erzählst du diese Geschichte für dich selbst zu Ende? Was nimmst du mit?
Also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt Lea nochmal so höre, dann trifft mich das schon sehr. Wie gesagt, am Anfang habe ich erzählt, ich wohne in der Nähe von der Fundstelle und von diesem Park. Ich gehe da auch oft spazieren mit meiner kleinen Tochter und ja, irgendwie trifft mich das dann schon, zu wissen, okay, da ist das Leben von ihm einfach so vorbei. Ich habe ja auch viel sozusagen von seinem Leben erfahren. Und das ist schon irgendwie ein krasses Ende für so ein Leben. Was mich auch sehr bewegt, ist, dass ich das Gefühl habe, okay, anscheinend ist so ein Mensch ohne Papiere so unsichtbar in Deutschland, dass man auch gar nicht versucht herauszufinden, wenn sowas sehr, sehr Krasses und sehr Ungewöhnliches passiert. Irgendwie glaube ich, wenn man mehr darüber wüsste, wenn man irgendwie Beweise hätte, wenn man irgendwie sagen könnte, okay, das und das ist passiert, dass es zumindest ein Stück hilft, um so einen Tod irgendwie zu verarbeiten. Aber so ganz sozusagen unwissend dazustehen, ich glaube, das ist irgendwie einfach eine harte Nummer. Und auf der anderen Seite hat mich das auch total berührt, diese Liebesgeschichte. Also irgendwie die Vorstellung, okay, da treffen sich zwei Menschen und die haben, also die teilen eigentlich sehr, sehr wenig. Die treffen sich an so einem Ort, in so einer Zeit und haben irgendwie doch Momente der Liebe zusammen. Das war, also ich bin da vielleicht auch irgendwie romantisch, aber das, das hat mich irgendwie schon auch einfach sehr berührt auf eine positive Art und Weise in diesem ganzen Drama. Lea, die lebt immer noch in Berlin übrigens und ja, die macht irgendwie weiter. Also wir haben immer noch mal wieder Kontakt gehabt. Ich habe schon das Gefühl, dass da immer noch diese Trauer durchschimmert und wahrscheinlich wird man die auch nie los, wird sie die nie loslassen. Genau, aber ich habe das Gefühl, dass das jetzt sozusagen Teil ihres Lebens ist. Ich habe da noch einen letzten O-Ton mitgebracht. Vielleicht können wir den noch mal abspielen. Ich fand den irgendwie, ja, hat mich irgendwie noch mal so berührt.
Ich finde es ein bisschen sad, to die in a city like this for
Es ist hart, auf diese Art in einer Stadt zu sterben. Er hatte seinen Bruder, aber sonst niemanden. Ich habe seine Leiche nicht gesehen. Ich hätte das auch nicht gekonnt, nach einem Monat im Wasser. Er ist in Senegal begraben worden. Vielleicht fahre ich dorthin diesen Sommer.
So I'm thinking maybe I'm gonna have a trip there this summer or something like this.
Paul Hildebrand, vielen Dank für diese mysteriöse und aber doch auch wirklich sehr traurige Geschichte. Möglicherweise werden ja durch deinen Bericht jetzt aber doch auch nochmal die Ermittlungen aufgenommen. Man mag ja irgendwie gar nicht so recht akzeptieren, dass das alles gewesen sein soll. Man mag ja gar nicht akzeptieren, dass dann nicht vielleicht doch auch noch dieses Handy geortet werden kann, dass es nicht irgendwie noch eine Erklärung gibt für das, was da passiert ist. So oder so, herzlichen Dank dir.
Ja, danke für deine Zeit und fürs Zuhören.
In unserer zweiten Plus-1-Folge, da ist die Trauerrednerin Louise Brown zu Gast, die über ihre Beschäftigung mit dem Tod viel über das Leben begriffen hat.
Also das Leben ist irgendwie ein bisschen langsamer geworden und gleichzeitig irgendwie intensiver geworden. Also ich glaube, ich bin jetzt präsenter, irgendwie aufmerksamer. Ich habe das Gefühl, als ob ich so eine innere Kamera habe oder eine hätte, mit der ich das, was ich so vor mir sehe, manchmal so festhalten könnte. Mhm. Ne? Und dass ich weiß, was diese Bilder mir vielleicht später eines Tages bedeuten werden.
Unser Plus-1-Podcast mit Lieblingsgast Louise Brown. Hören Sie unbedingt rein. Gesa Ufer, mein Name. Hoffentlich bis bald.